ARD. Der Kreis Fulda ist eingebettet in schöne Mittelgebirge. Im Westen die Ausläufer des Vogelsberges, im Osten die Rhön. Im Osten bildet auf einer Länge von 38 Kilometern die Zonengrenze zugleich die Kreis- und Landesgrenze.
Ein junger Typ steigt aus dem Zug, aus dem letzten, der noch fuhr. Hier gibt es keinen Anschluss mehr, er ist gestrandet in der Rhön.
Aus den 24 Zonenrandgemeinden fuhren früher rund 2000 Familienväter ins Kadegebiet Wacha und in andere thüringische Orte. Nach der Grenzziehung wurde die Mehrzahl der Arbeiter arbeitslos und konnte erst nach 1950 mit Mühe in den Räumen Fulda, Frankfurt und Westfalen wieder Arbeit erhalten.
Kälte, die sich um ihn zieht, Herbst im Zonenrandgebiet.
Im Zonengrenzgebiet ist die Bevölkerungszahl in den letzten 10 Jahren um 11% zurückgegangen. In den übrigen Teilen des Kreises aber um 1% gestiegen.
Herbst im Zonenrandgebiet.
Das ist ja irgendwie sinnbildhaft, ne? Herbst im Zonenrandgebiet.
Bei mir weckt das tatsächlich heimatliche Gefühle. Also es löst sehr positive Gefühle aus. Es war bei uns so, also auch im Sommer und im Herbst, im Winter, im Frühjahr. Es war eben doch ein bisschen eine einsame Gegend. Ich bin ja in Göttingen groß geworden, dass ich als Großstadt fühlen durfte in der Region da. Aber dahinter waren eben viele kleine Dörfer, dann die Zonengrenze, wie wir sie genannt haben. Das war sehr einsam. Da gab es wenig Autoverkehr. Es ging ja nirgendwo hin. Wir sind viel mit dem Fahrrad durch die Dörfer und durch die Wälder gefahren. Das war auch irgendwie schön. Ich fahre da auch heute noch gerne hin. Es ist ja eine sehr naturbelassene Gegend. Heute ist da das grüne Band, Naturschutzgebiet, naturbelassen. Es hatte auch was Positives, aber es ist so diese Verlorenheit, die diese Gegend hatte, das ist in dem Lied gut getroffen.
Ist es denn so, dieses Hüben drüben, hat das denn in deiner Jugend so eine große Rolle gespielt? Also wir hatten ja so eine Idee vom Westen, aber wie ging es euch mit der anderen Seite?
Also es war ja dahinter die Welt zu Ende. Also für uns war die Mauer ewig. Meine Eltern haben das anders empfunden. Die haben immer an Wiedervereinigung geglaubt und eben immer darüber gesprochen, dass auf der anderen Seite ja was ist. Sie haben auch Ostpakete gepackt, also oder Westpakete aus eurer Sicht.
Übrigens, Westpakete, den Geruch. Wenn man die aufgemacht
hat. Du riechst wie ein Westpaket, hat mir
wirklich, werde ich nie vergessen. Und es gab zum Beispiel in der DDR diese Intershops, also wo man für Forumchecks Westware kaufen konnte. Das war bei mir auf dem Weg zur Musikschule war so einer. Und manchmal bin ich einfach, wenn ich noch ein bisschen Zeit hatte, da reingegangen, einfach nur um Westen zu riechen. Es klingt irgendwie völlig Banane.
Ein Freund, den ich später kennengelernt aus Sachsen, hat mal gesagt, es gab den Spruch, du riechst ja wie ein Westpaket, wenn sich jemand besonders parfümiert hatte.
In dieser Folge geht es darum, welche Auswirkungen die deutsche Teilung auf die Menschen hatten, die im Westen nahe der Grenze lebten. Also bei uns sind das so Orte gewesen wie Heldra, Wanfried. Es gab sehr schnell nach der Wende eine sehr enge Freundschaft zwischen Heldra und Wendehausen. Die Männergesangsvereine haben sich jedes Jahr besucht. Es gab ein Fest am Tag der Grenzöffnung an diesem Ort. Wir wollen wissen, wie wirkte sich der Fall der Mauer auf Sie aus und die Nachbarn im Osten und sind die Auswirkungen gegebenenfalls sogar noch heute zu spüren.
Ich bin Eberhard Nembach vom Hessischen Rundfunk. Ich bin im Westen der damaligen Zonengrenze, wie wir sie genannt haben, groß geworden. Und bei mir ist Matthias Montag vom Mitteldeutschen Rundfunk. Er kommt aus Wendehausen. Das war im Sperrgebiet auf der Ostseite der Grenze und genau dorthin nach Wendehausen haben wir unsere Reporter Björn Menzel und Pierre Gemlich geschickt.
Wendehausen, Heimat im Todesstreifen. Von Björn Menzel und Pierre Gemlich. Folge 3. Hinter dem Vorhang.
Die Grenze, haben Sie sich daran gewöhnt oder gibt es so etwas wie manchmal auch Angst, dass es sich um diese Grenze mal wieder so ein Konflikt entwickeln könnte?
Angst ist zu viel gesagt, aber man muss sich schämen, wenn man sagt, wir haben uns bald dran gewöhnt. Der erste Blick ist morgens nach diesen schrecklichen Wegen da und nach den Grenzzäunen. Beim Kaffeetisch, da sehe ich das schon da, die Grenzen, das, ja, gewöhnt ist allzu viel gesagt, aber man muss damit leben. Und wir glauben nicht mehr dran, dass sich jetzt noch was ändert. Gar nicht mehr, überhaupt nicht. Vielleicht bei unseren Kindern mal und dann nur, das sagt jeder hier durch eine kriegerische Auseinandersetzung, sonst wird es nicht verraten.
Mit Politik nicht?
Nein, mit Politik nicht. Das ist ausgeglichen. Und glauben Sie, wir haben jetzt mal privat gesagt, wir kriegten hier noch eine Frau für diese Arbeiten, wenn es möglich wäre, dass die in Industriebetrieben oder hier bessere Verdienstmöglichkeiten hätte, dann kriegten wir keinen. darüber bin ich mir klar.
Gibt es denn hier alten Burschler Arbeitslose?
Sicher, ja. Sicher. Jetzt hier gerade sagt die Frau Hesse, der ihr Mann ist 32 Jahre bei einer Baufirma. Der rechnet auch jeden Tag damit, dass das Schluss ist oder Kurzarbeit machen jetzt.
Ich sag, dann wird es noch ein bisschen schwieriger hier, ne?
Oh, da wird es noch schwieriger. Ja, und alle weglaufen können wir auch nicht. Wir haben immer gesagt, das geht ja nicht, dass wir die Grenze ganz, also hier diesen Bezirk auch noch leer machen. Denn die von Herleshausen her haben wir da immer gesagt, gibt's keine jungen Leute mehr. Die sind ja alle weg. Da ist ja nichts mehr.
In dem HR-Beitrag hat an der Grenze, 7 Jahre vor Grenzöffnung, da gibt eine Bäuerin eine düstere Prognose darüber ab, ob sich der Status quo an der innerdeutschen Grenze noch einmal ändern könnte. Die Stimmung der Menschen im sogenannten Zonenrandgebiet kann man also mit schlecht zusammenfassen. Aber wo kommt der Begriff Zonenrandgebiet überhaupt her?
Zonenrandgebiet, das ist ein sperriger Begriff. Mit dem Ausdruck sind die Grenzregionen auf der westlichen Seite der innerdeutschen Grenze gemeint, also konkret ein 40 Kilometer tiefer Streifen von der Ostseeküste bis runter zum Bayerischen Wald.
Erklärt die Historikerin Dr. Astrid Eckhardt in dem hörenswerten Podcast Staatsbürgerkunde vom Leben in der DDR. Astrid Eckhardt hat lange über das Zonenrandgebiet geforscht und darüber ein Buch mit diesem Titel geschrieben.
Der Ausdruck selbst ist ein Produkt des frühen Kalten Krieges. In Westdeutschland hielt sich ja lange die Angewohnheit, die DDR als Zone zu bezeichnen. Der Begriff implizierte, dass sich die DDR nicht wesentlich von der sowjetischen Besatzungszone unterschied, die sie ja bis Oktober 1949 gewesen war. Also der Ausdruck unterstellt, dass die DDR trotz Staatsgründung ein sowjetisches Marionettenregime geblieben sei, die Zone. Also man hat quasi konzertierte Lobbyarbeit betrieben, um dort Subventionen loszueisen. Und dazu musste dann dieser Grenzraum auch als räumliche Einheit im Bewusstsein der Westdeutschen verankert werden.
Wir besuchen Heldra, ein Nachbardorf von Wendehausen, das früher jenseits der Grenze, also im Westen, gelegen hat. Hier wollen wir mit Menschen sprechen und von ihren Grenzerfahrungen hören.
Mein Name ist Werner Jung. Ich bin 81 Jahre, ich bin gebürtig aus Heldra und war hier in Heldra auch als Zollbeamter tätig.
Werner Jung kommt schnell auf eine Geschichte zu sprechen, die ihn sehr mitgenommen hat.
Es war von einem Zollbeamten, der zufällig abends seinen Hund laufen ließ. Der hatte mitbekommen, dass eine Schießerei im Bereich Treffer der Lache war. Und anderen Tags wurde festgestellt, dass auch Einschläge von geschossen in einem Wohnhaus in Heldra waren. Und dann wurden auch die Aktivitäten der Grenztruppen drüben festgestellt, dass sie mit Schlauchbooten auf der Werra waren, dass riesen Suchaktionen gestartet wurden, aber wir wussten nicht, um was es ging. Und dann ein paar Tage später hat sich herausgestellt, dass der Genau, der hatte ja seine Papiere bei sich ausgewiesen als Genau, der wurde in Manfred am Wehr, am E-Werk wurde er rausgezogen.
Über diesen Fall hatte die Staatssicherheit der DDR sehr umfangreiche Akten angelegt. In denen wird ausführlich beschrieben, was an der Grenze nahe der Werra, ein Grenzfluss, passiert sein soll. Wir zitieren aus dem Abschlussbericht.
G. versuchte am 24.08.1969 mit einer weiteren Person die Staatsgrenze zu überwinden. Dazu wollten sie den Flusslauf der Werra bei Treffurt benutzen. Durch NVA in der Werra gesichtet, Feuer wurde eröffnet, wobei G. tödlich verletzt wurde, nach Westdeutschland trieb und als Leiche bei Wanfried aus der Werra geborgen wurde. Am 3.9.1969 um 14 Uhr wurde die Leiche des G. an die Organe der DDR übergeben.
Hans-Dieter Genau wurde erschossen. Er war damit einer von den 327 Menschen, die an der innerdeutschen Grenze gestorben sind. Im Bereich Wendehausen sind insgesamt 5 junge Männer beim Fluchtversuch ums Leben gekommen. Aus Wendehausen selbst ist kein Todesopfer bekannt.
Die Soldaten, die bei Wendehausen auf Hans-Dieter Genau schossen, die wurden 30 Jahre später, 1998, zu Jugendstrafen auf Bewährung verurteilt. Sie waren zum Zeitpunkt des Unglücks selbst so alt wie der Getötete. Und der war 18.
Der westdeutsche Zöllner Werner Jung blieb bis zur Grenzöffnung 1989 auf seinem Posten bei Heldra. Dann änderte sich sein Leben.
Ja, ich habe mit der Grenze mein Geld verdient, ne? Und nachher, als die Grenze weg war, gut, dann muss ich eben weiterziehen und mein Geld woanders verdienen. Das heißt auch beim Zöllner.
Die Arbeitssituation von Grenzposten und Zöllnern an der innerdeutschen Grenze wird in einem Fernsehbeitrag von 1963 sehr eindrücklich beschrieben.
Mitten über diese Brücke zwischen Töpen und Jochö verläuft der weiße Grenzstrich. Rund 400.000 Autos rollen hier im Jahr hin und her. 2 Millionen Menschen, meistens Berliner oder Berlin-Besucher, aber auch Zonenreisende, Besucher aus dem westlichen oder östlichen Ausland. Dies sind ostzonale Lastwagen. Etwa 200 von ihnen kommen pro Monat. Sie bringen Braugerste für die Bundesrepublik, Haushaltsgeräte, Möbel oder Textilien nach den Bestimmungen des Interzonenabkommens. Die Kontakte zwischen den Grenzbeamten von drüben und hier sind gleich null. Die Männer stehen sich schweigend gegenüber. Die Arbeit der westdeutschen Kontrollbeamten ist ebenso hart wie verantwortungsvoll. Ihre wichtigste Aufgabe ist, jeden Zwischenfall, jede Provokation zu vermeiden oder auszugleichen. Manchmal ballen sie die Fäuste, aber sie tun es in der Tasche.
Ich verrichte hier jetzt schon 10 Jahre an dieser Grenze meinen Dienst. Wir haben zu den drübigen Grenzorganen keinen Kontakt. Nur aus besonderen Anlässen rufen die hier und da mal ein Wort rüber, wenn es ihnen um irgendetwas geht. Ansonsten danken sie nicht einmal auf einen Gruß. Manchmal sehen wir, wie einer eine verstohlene Handbewegung macht, als wollte er zurückgrüßen, aber er traut sich nicht.
Ich muss sagen, hier ist es super idyllisch.
Mir ist ein bisschen aufgefallen, Heldra sieht eigentlich aus wie das kleine Dörfchen auf der anderen Seite, 5 Minuten weg. Aber die Häuser ein bisschen älter, Straße ein kleines bisschen schlechter. Aber ansonsten, das könnte der Zwilling von Wendehausen sein, war aber eine völlig andere Welt.
Uns fällt heute nicht auf, ob wir in Hessen oder in Thüringen sind, im Westen oder im Osten. Einzig die großen braunen Denkmalschilder am Straßenrand erinnern uns an den ehemaligen Grenzverlauf.
Guten Morgen, Pierre Gemlich.
Werte Arzt Simon.
Grüß dich, Herr Simon. Hallo.
Früher, ja, waren wir abgeschirmt vom Rest der Welt. Mein Name ist Otto Simon, ich komme aus Heldra, bin 81 Jahre. Ich bin hier geboren. In dem Haus, wo ich jetzt wohne, bin ich geboren, in meinem jetzigen Schlafzimmer.
Auf dem Dorfplatz steht eine Bank. Baumelbank steht da dran. Auf der kann man sitzen und Beine und Seele baumeln lassen. Wir blicken auf einen liebevoll hergerichteten Gutshof. Hier treffen wir uns mit Otto Simon. Und der nimmt uns mit in seinen Erzählungen in die Zeit, als die Grenze an 3 Seiten Heldra umschloss.
Wir konnten nur in eine Richtung, das war Rheinfried. Das war hier wie ein Sack. Wir waren von Thüringen bzw. von der DDR eingebunden. Wir hatten eine Ausfahrt von 2 Kilometer Breite, wo wir raus konnten. Das war ganz normal. Wir haben hier gut gelebt, ruhig, denn es war ja auch hier der BGS, der Zoll und die Amerikaner. Wir haben auch kein Auto zugeschlossen und nichts. Wir waren hier in Heldra sicher. Immer in Sichtweite gewesen, die Grenze. Die haben wir auch nachts gesehen und wir haben auch nachts die Hunde bellen hören, wenn ein Wildstück an die Grenze kam oder eine Mine ging hoch, wenn ein Wild drüber gelaufen ist, ist in die Luft gegangen dann.
Heldra war so abgeschnitten, da sind viele Menschen dann im Lauf der Zeiten weggezogen. Typisch für das Zonenrandgebiet der BRD. Deswegen hatte die Bundesrepublik extra ein milliardenschweres Förderprogramm ins Leben gerufen. Sie wollte das Gebiet für ein Leben dort attraktiv halten. Mit dem Geld wurden Arbeitsplätze und Kultureinrichtungen geschaffen, Wohnungen, Schulen und Straßen wurden gebaut. Dazu entwickelte sich ein reger Tourismus.
Ein Bus mit Kurgästen aus Bad Hersfeld fährt seit 10 Jahren alle 14 Tage zur nahen Zonengrenze. Heute zum 250. Mal.
Einen starken touristischen Aufschwung haben auch Hilders und Tann im Zonenrandgebiet zu verzeichnen. Während man beispielsweise in Tann vor 12 Jahren 1200 Übernachtungen registrierte, waren es im vergangenen Jahr schon 35.000.
Die Grenze trennte die Bewohner zwischen Heldra und Wendehausen. Was sie aber weiter verband, war die Werra. Und das brachte andere Probleme mit sich. Der Fluss brachte aus dem Osten von Bergbau stark belastetes Wasser in den Westen, was zu einer intensiven Umweltdiplomatie zwischen der Bundesrepublik und der DDR führte. Astrid Eckert erklärt in dem Podcast von Martin Fischer, Staatsbürgerkunde vom Leben in der DDR, dazu.
Entlang der Werra gab es ja schon seit dem späten 19. Jahrhundert Abbau von Kali. Kali brauchte man für Kunstdünger. Ab Anfang an wurde halt der Fluss, die Werra, zur Entsorgung der Abwässer genutzt, die in diesem Bergbau dann anfielen. Das waren in der Regel wirklich scharfe Salzlaugen, die auch schon in den 20er Jahren zu Problemen führten. Und zu Zeiten der deutschen Teilung wurde weiterhin auf beiden Seiten der Werra Kali abgebaut. Und wohin mit den Abwässern blieb immer eine drängende Frage. Man hat es weiter in den Fluss geleitet, man hat es in stillgelegte Bergwerksschächte reingekippt oder man hat es eben in den Untergrund verpresst, wo man diese natürlichen Hohlräume im Plattendolomit ausnutzen wollte. Das waren alles problematische Arten der Entsorgung. Die haben zum Beispiel das Grundwasser oder auch die Bodenvegetation in Mitleidenschaft gezogen. Aber auch hier tut sich dann irgendwann so eine Schere auf zwischen Ost und West. Die westdeutsche Firma Kali und Salz in Kassel entwickelte ein neues Verfahren, bei dem Kali in einem trockenen Prozess gewonnen wurde. Und auf DDR-Seite hingegen machte man weiter wie bisher. Man verklappte oder verpresste die Salzlaugen. Allerdings gingen auf DDR-Seite irgendwann diese unterirdischen Hohlräume aus. Und weil man die Laugen halt nicht mehr in den Untergrund verpressen konnte, wurden sie von DDR-Seite ab 1968 also nur noch komplett in die Werra entsorgt. Und von da an geht's dann echt ab. Und man kann nur noch Horrorgeschichten erzählen. Die Werra war salziger als die Nordsee. Das Wasser konnte hoch bis nach Bremen nicht mehr für Trinkwasser aufbereitet werden. Und dazu kamen dann natürlich noch Korrosionsschäden an Brückenpfeilern, an Schiffen, an Turbinen, an Rohren und so weiter. Also das waren ja dann auch ganz konkrete wirtschaftliche Schäden, die dadurch aufgetreten sind. Und deshalb wollte die Bundesrepublik ja so dringend mit der DDR verhandeln. Die Werra war wirklich der zentrale Fall der innerdeutschen Umweltdiplomatie. Aber die Dynamik dieser Verhandlungen war halt, wie beschrieben, wirklich denkbar schlecht. Die Westdeutschen wollten, dass die DDR den Schaden behebt. Und die DDR wollte von den Westdeutschen halt die neueste Umwelttechnologie dafür bekommen. Das zog sich über 8 Jahre hin mit absolut keinem Ergebnis. Und der große Verlierer dabei war natürlich der Fluss. Also die Werra war ökologisch tot. Und erst nach der Wende kam dann wirklich Bewegung in die Sache.
Das Leben im sogenannten Zonenrandgebiet bedeutete für die Westbürger also vor allem durch die unmittelbare Nähe zum Nachbarstaat enger mit dem Schicksal der Menschen drüben verbunden zu sein. Das sichtbarste Zeichen dafür war die Grenzanlage, die auch viele Besucher in die Region zog. Wirtschaftlich hingegen konnte dieses Gebiet auf Westseite nur durch erhebliche Staatsinvestitionen einigermaßen attraktiv gehalten werden.
Zonenrandgebiet, das klingt jetzt auch nicht nach purer Idylle. Erst gab's die Einöde, jetzt ist die Region mitten im Land. Erst gab's Förderung und jetzt, Eberhard?
Naja, jetzt ist es schon auch eine schöne, friedliche Region mitten in Deutschland. Niedrige Arbeitslosigkeit, also die ganze Region ist immer noch schön. Ich bin da auch gerne und oft.
Aber friedlich klingt auch ein bisschen nach langweilig, oder?
Ja, das war es früher auf jeden Fall. Also wir konnten uns in Göttingen ja als große Metropole fühlen, weil die nächsten richtigen waren vielleicht Berlin oder Hamburg. Aber es waren kleine Dörfer, wenig Verkehr. Es war auch schön, landschaftlich schön, weil ja die Dörfer immer kleiner wurden und es ja nirgendwo hinging. Das heißt, es vorher gab kaum Durchgangsverkehr. Wohin denn auch? Da war ja die Welt zu Ende.
Was ist geblieben von dieser Euphorie damals, diesem Zusammenkommen, diesem Wiederöffnen, dieser Herzlichkeit der Begegnung?
Das frage ich mich oft. Also es war auch eine Euphorie, auch bei uns. Ich spüre das bis heute, darüber zu fahren und von Menschen im Osten ja auch ganz herzlich empfangen werden. Meine Eltern waren begeistert. Wir fanden das alle toll, aber da ist wenig von da. Ich habe das Gefühl, das ist alles weg und frage mich, wo es geblieben ist.
Wie es weitergegangen ist, was geblieben ist, das hören wir, wenn wir wieder zurückschauen ins Grenzgebiet.
Wir fragen uns, wie es dann nach der Grenzöffnung weitergegangen ist. Wie haben sich die Lebensbedingungen dann hier verändert? Stichwort Aufbau Ost. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl versprach blühende Landschaften.
Meinen Landsleuten in der DDR rufe ich zu, die Einführung der sozialen Marktwirtschaft bietet ihnen alle Chancen. Ja, ich sage bewusst die Gewähr dafür, dass Mecklenburg und Vorpommern und Sachsen und Anhalt, dass Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder blühende Landschaften, wirtschaftlich blühende Landschaften in Deutschland sein werden, in denen es sich für jeden lohnt, zu leben und zu arbeiten.
Die wirtschaftliche Transformation nach der Wiedervereinigung, die ist auch in Wendehausen ein wichtiges Thema. Bei unseren Gesprächen hier, da kommen die Menschen immer wieder von selbst darauf zu sprechen.
Mein Name ist Ulrike Thon. Ich wohne seit 1962 hier in Wendehausen und bin seit 1983 Ortschronistin.
Ulrike Thon hat in der Strumpffabrik in Wendehausen ihren Beruf gelernt. Sie wurde Kauffrau. Die Fabrik wird bis heute kurz ESTA genannt. Das steht für Erzgebirgische Spezialdamenstrümpfe Auerbach, den Ursprung der Strumpfbetriebe. Aber auch im Strumpfwerk war zu jedem Zeitpunkt klar, dass es mitten im Sperrgebiet stand.
Der Druck war immer da. Wir hatten ja die Planwirtschaft in der DDR. Und der Plan war halt nicht immer zu erfüllen ohne Sonderschichten. Und dann wurde man aufgefordert, am Samstag eben zusätzlich noch zur Arbeit zu kommen und Sonderschichten zu machen. Wer das nicht machte, war ein schwarzes Schaf. Schwarze Schafe konnten auch zwangsausgesiedelt werden. Also der Druck war immer da.
Die ESTA war so etwas wie der wirtschaftliche Motor von Wendehausen. Der lief aber nach dem Mauerfall nicht mehr lange.
Das war dann plötzlich nichts mehr wert. Nichts mehr wert aus Sicht der Treuhand. Die Treuhand hatte ja die Aufgabe, die VEBs, die staatlichen Betriebe, wieder zu reprivatisieren. Sie hat aber auch viele Betriebe auch platt gemacht, wenn ich das mal so sagen darf, weil sie angeblich nicht wirtschaftlich waren. Es wurden aber auch einige platt gemacht, die Konkurrenten waren. Wir hätten hier mit Sicherheit nicht mit der Menge der Menschen, die hier gearbeitet haben, weiter produzieren können. Aber kleine Firmen mit dem Know-how, was wir hatten, mit den Maschinen, was wir hatten, wir hätten schon existieren können. 1992 wurde die Fabrik dann, sämtliche Werke wurden dann durch die Treuhand geschlossen.
Das Handeln der Treuhand als Abwickler der DDR ist bis heute noch ein umstrittenes Thema. Deshalb haben wir einen ausgewiesenen Experten dazu befragt.
Mein Name ist Markus Böck, ich bin Historiker, war lange an der Universität in Bochum, bin nun an der Universität in Cambridge und habe mich sehr intensiv mit der Wendezeit, der Transformationszeit und insbesondere der Treuhandanstalt beschäftigt.
Wir fragen Markus Böck, ob die Treuhand wirklich funktionierende Betriebe verramscht hat.
Dass die BRD die DDR verkauft oder verscherbelt hat, ist Teil eines größeren, man kann fast von einem Mythos sprechen, einen negativen Mythos, der sich um die Treuhand und die Privatisierungen rankt. Viele Menschen haben die Umbauarbeiten damals, die sehr schnell gingen, die sehr dramatisch waren, die von vielen Rückschlägen und Arbeitslosigkeit begleitet waren, oft als Abwicklung, als Abzocke, als Zurücksetzung, als Ausverkauf empfunden. Und dieser Eindruck hält sich gerade auch in der ostdeutschen Gesellschaft bis heute hinein. Also, dass man nach 1990 eben keine faire Chance hatte, an der Marktwirtschaft teilzunehmen, sondern dass die Filetstücke der Planwirtschaft unter westdeutschen Investoren aufgekauft worden seien. Und das ist ein Motiv, das auch in der Politik immer wieder aufflammt und gerade auch jüngst in Thüringen sehr prominent in diversen Untersuchungsgremien im Parlament diskutiert wurde. Und die Skandale, die die Treuhandanstalt umrannten, sind natürlich bis heute sehr, sehr präsent. Und wenn Sie in die Region gehen, finden Sie überall Erzählungen, die bis heute quasi weiterwabern. Über Maschinen, die über Nacht abgeholt wurden, über westdeutsche Investoren, die mit einem Benz eingefahren sind, sich das angeguckt haben und dann den Daumen gesenkt haben. Also das umrankt die Treuhandanstalt quasi bis in die Gegenwart.
Auch die Wendehäuser bleiben von der wirtschaftlichen Transformation in den 90er Jahren nicht verschont. Die gewohnten Arbeitsplätze in ihrer Nähe, hier sogar am eigenen Dorf, brechen weg. Viele neue kommen nicht hinzu. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit. In manchen Regionen hat jeder und jeder Dritte keinen Job. Viele Ostdeutsche verlassen ihre Heimat, ziehen der Arbeit hinterher an den Westen. Andere pendeln täglich oder wöchentlich in angrenzende westdeutsche Bundesländer.
Das war eine bedrückende Stimmung. Viele von den Jüngeren sind weggegangen. Oder haben die Woche über woanders gearbeitet, kamen dann nur am Wochenende heim. Und die Älteren, es waren ja gerade viele Frauen, die hatten keinen Führerschein. Brauchte man ja nicht, wenn man zu Fuß an die Arbeit gehen konnte. Für die war es schwer. Die haben dann versucht, damals über ABM-Maßnahmen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen seitens des Staates, haben versucht, sich über Wasser zu halten. Aber viele hatten dann so das Gefühl, ich bin nichts mehr wert. Meine Arbeitskraft wird nicht mehr gebraucht. Ich bin ja erst Mitte 50, aber man fand nichts.
Eine Erzählung, die man so oder so ähnlich vielfach in Ostdeutschland hört. Und für die meisten ist die Treuhand an dieser Katastrophe schuld.
Ich glaube, diese Debatte krankt etwas daran, dass diese Frage sich oftmals an, entweder das ist ein Lichtbild oder ein Schattenbild, daran erschöpft sich das. Ich würde aber sagen, wir haben auf der einen Seite große strukturelle Probleme, ökologische Probleme, Innovationsprobleme, aber auf der anderen Seite haben wir durchaus auch Elemente von Betrieben, die ganz gut performt haben. Allerdings verändert sich das Bild sehr radikal mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Und die ostdeutschen Betriebe erleiden einen enormen Aufwertungsschock im Juli 1990. Und die bittere Ironie an der ganzen Sache ist, dass Wirtschaftsexperten durchaus gewarnt haben, dass wenn man die DDR eins zu eins an das bundesdeutsche Währungsgebiet anschließt, die ostdeutschen Betriebe natürlich auch Westwährung, Löhne, Produkte und so weiter finanzieren müssen. Und das ist natürlich eine absolut tödliche Kombination.
Tja, wir fragen uns ja heute, was ist ein bisschen schiefgegangen damals? Also viel Porzellan ist damals zerschlagen worden. Warum tickt der Osten, wie der Osten tickt, wird immer gefragt. Und liegt das ein bisschen auch an dieser Zeit damals?
Auf jeden Fall. Manchmal würde ich gerne umgekehrt fragen, warum tickt der Westen, wie der Westen tickt. Ich glaube, die Frage stellen wir uns viel zu selten. Und das merken wir ja häufig auch in unseren Gesprächen. Aber in der Tat, glaube ich, ist dieser Rucksack, den viele Menschen im Osten aus dieser Zeit mittragen, Verletzungen, Verlust der Arbeitsplätze, hohe Transformationsgeschwindigkeit, enorme Unsicherheit, Demütigungen, der Rucksack ist riesengroß. Und ich möchte nicht nochmal in solche existenziellen Fragestellungen kommen. Und jetzt, wo es mir doch endlich so gut geht, das könnte schon ein Aspekt sein, der dabei eine Rolle spielt. Und ich glaube tatsächlich, wir hatten das ja auch in diesem Podcast an unterschiedlichen Stellen, dass die Art und Weise, wie an verschiedenen Stellen mit Existenzen und mit Menschen umgegangen wurde, bis heute Verletzungen mit sich.
Ja, du hast ja gefragt, warum tickt der Westen, wie der Westen tickt. Darüber denke ich viel nach tatsächlich. Ich glaube, dass damals viel Demütigungen gegeben hat, dass 1990 viel schiefgegangen ist. Da würde ich auch ein bisschen geduldig sein mit den Handelnden damals. Es war eine historisch einmalige Situation. Es war unglaublich, was da passiert ist. Es waren auch Ostdeutsche, die wollten, dass Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wird, haben mehrheitlich dafür gestimmt. Sie wollten die D-Mark. Das war sehr deutlich. Es gab ja sogar Sprechchöre. Entweder kommt die D-Mark zu uns, sonst gehen wir zu ihr. Es gab gar nicht so richtig die Option, wir warten jetzt mal ein paar Jahre und machen das in Ruhe und machen das ganz gründlich. Da ist sicher viel schief gegangen. Aber ich glaube, generell hätten Menschen aus dem Westen, wir alle, mit mehr Respekt mit Ossis umgehen sollen. Und wir haben zum Beispiel diese Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler sehr bewundert, die an den runden Tischen saßen. Die haben aber später im politischen Prozess gar keine so große Rolle mehr gespielt. Die einzige Partei war dann Bündnis 90 im Wesentlichen, die mit den Grünen fusionierte. Einige von denen haben dann in Parteien Karriere gemacht, aber viel von dem war auch dann einfach nicht mehr da. Genauso wie Menschen, die vielleicht in DDR-Unternehmen den Laden zusammengehalten haben, für Produktion, für Konsumgüter im Rahmen des Möglichen gesorgt haben, die dann plötzlich vor dem Nichts standen. Und niemand hat gesagt, auch mal Respekt vor dem, was ihr da 20, 30 Jahre geleistet habt. Ich glaube, das sitzt tief. Da begegne ich Menschen, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr heilbar.
Ich würde da gerne sogar den Satz ein Stück weit korrigieren. Ich glaube sogar, nicht nur wir hätten damals respektvoller, vielleicht müssen wir das sogar in die Gegenwart holen. Wir sollten auch jetzt respektvoll miteinander umgehen und wir sollten vor allen Dingen auch das Thema Dialog wirklich ernst nehmen.
Auf Augenhöhe.
Und diese unterschiedlichen Blickwinkel und Facetten spielen natürlich hier in unserem Podcast eine wesentliche Rolle. Deswegen schauen wir nochmal ein bisschen mit der Lupe in dieses Grenzgebiet nach Wendehausen.
In Wendehausen sind die Verwerfungen nach dem wirtschaftlichen Transformationsprozess vielleicht ein bisschen glimpflicher abgegangen. So empfinden das zumindest viele der Älteren. Jedenfalls erzählen sie uns das. Durch die Lage an der ehemaligen Grenze können die Dorfbewohner ins nahe Hessen pendeln. Dort gibt es genug Arbeit, etwa in Eschwege oder Kassel. Trotzdem verlassen nach der Wende zahlreiche den Ort endgültig. Auch viele Jüngere kehren Wendehausen den Rücken. Es gibt hier vor allem kaum eine Möglichkeit zur Ausbildung.
Mein Name ist Raphael Thun. Ich bin seit letztem Jahr 40 Jahre alt. Arbeite als Entwicklungsingenieur in der Produktentwicklung.
Raphael Thon ist der Sohn von Ulrike Thon. Er hat seinen Heimatort 2007 verlassen, studierte in Magdeburg Maschinenbau und zog später nach Österreich, heute seine zweite Heimat. Dort erreichen wir ihn per Videotelefonat.
Warum sind Sie denn weggegangen?
In erster Linie, weil ich ein bisschen die Welt kennenlernen wollte. Und ich sag jetzt mal so, die Situation mit freien Arbeitsstellen ist halt bei uns in der Gegend nicht so groß gewesen. Daher war eh das Interesse, weiter wegzugehen.
Raphael Thon fährt 500 Kilometer, 5 Stunden Autobahn, um regelmäßig seine Familie und Freunde zu sehen. Auch jetzt noch, 17 Jahre, nachdem er Wendehausen fürs Studium verlassen hat. Trotzdem kann er sich nicht vorstellen, zurückzukehren. Zumindest derzeit, solange er einen guten Job in Österreich hat, den es so in Thüringen nicht gibt.
Was ist in Ihrer Sicht, ist die Grenze noch da oder spielt die noch eine Rolle, wenn Sie sehr oft Wendehausen besuchen?
Es sind natürlich noch Bauten dort vorhanden und man erkennt, wo oben die Panzergraben waren. Und es wird ja als eine Art Naturdenkmal, als grünes Band dort gehalten. Das heißt, physisch kann man es nicht entfernen. Es ist einfach immer noch zu sehen. Aber in den Köpfen der Leute, dass man abgrenzt zwischen Osten und Westen, ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden. An gewissen Stellen hat man es immer noch, gerade wenn es um Bezahlung geht, für die gleichen Jobs kriegt man im Westen schon noch mehr Geld. Also es ist immer noch spürbar.
Und wie ging es wirtschaftlich in Heldra nach der Wiedervereinigung weiter? Wir erinnern uns. Solange die Mauer stand, erhielten die grenznahen Gebiete die sogenannte Zonenrandgebietsförderung. Die fiel nun weg. Es war ein Einschnitt. Die Gelder flossen ab jetzt in die ostdeutschen Bundesländer. Heldra hingegen wurde ohne die jetzt ausbleibende Förderung immer unattraktiver zum Leben. Der Ort habe in den 90er Jahren viele Einwohner verloren, erfahren wir bei unserem Besuch.
Doch das ist lange her. Heute gibt es in Heldra kaum noch leerstehende Häuser. Es sind junge Familien hergezogen. Ein schönes Dörfchen an einem Fluss mitten in Deutschland. Nahe einem der größten deutschen Naturschutzgebiete, dem sogenannten Grünen Band. So hat etwas, das früher Menschen auf brutalste Weise trennte, heute etwas Verbindendes.
Das Grüne Band gilt so als Musterbeispiel für eine erfolgreiche Umwandlung einer militarisierten Landschaft in ein Naturschutzprojekt. Also als sich die Grenze Ende 1989 öffnete, beeilten sich Naturschutzverbände, die ökologisch wertvollen Biotope entlang der Grenzlinie zu erhalten. Und nach harten politischen Kämpfen ist das Grüne Band sicherlich mittlerweile eines der Leuchtturmprojekte des deutschen Naturschutzes. Und in den Marketingkampagnen und Presseberichten erscheint das Grüne Band also ja als geradezu wundersame Transformation vom Todesstreifen zur Lebenslinie.
Astrid Eckert hat sich in ihrem sehr lesenswerten Buch Zonenrandgebiet, Westdeutschland und der Eiserne Vorhang auch intensiv mit der Nachwendezeit und den Folgen und Erfolgen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze beschäftigt.
Man muss halt die Entwicklung des Grenzregimes immer mitdenken, um den Wandel der Landschaft im Laufe von 40 Jahren zu verstehen. Die Grenze prägte diese Naturräume und gleichzeitig wurden Landschaften im Landesinneren, sowohl im Osten als auch im Westen, immer weiter verbraucht durch industrialisierte Landwirtschaft, durch Asphaltierung, durch Zersiedelung. Und erst in dieser Situation wurde der Grenzraum für die Natur zu einem Rückzugsraum, eben weil hier so ein ganzer Landstrich dann doch der meinetwegen landwirtschaftlichen Nutzung entzogen war. Also es ist dieses Zusammenspiel zwischen Verlust auch von Artenvielfalt im Landesinneren und dem Erhalt einiger Arten im Grenzraum, der dann halt Biologen irgendwann aufgefallen ist. Und das war in den späten 70er Jahren. Und da bekam dann der Grenzstreifen langsam diesen Ruf als längstes Biotop in Deutschland. Und mit dem Fall der Grenze haben sich dann halt Naturschutzverbände sofort bemüht, auch Gesprächspartner auf östlicher Seite zu finden. Da gab es dann das berühmte Treffen im Restaurant Eisteich in der Stadt Hof, wo halt ost- und westdeutsche Naturschützer zusammenkamen und wo halt auch der Begriff Grünes Band dann geprägt wurde. Und gleichzeitig war in der späten DDR, also im Jahr 1990, dann auch noch das Nationalparkprogramm der DDR unterwegs. Michael Suko, ein Naturschützer aus Greifswald, war kurzzeitig stellvertretender Umweltminister der DDR und hat das sehr vorangetrieben. Auch die Rhön wurde zu einem Biosphärenreservat. Also da gab es dann also auch quasi noch diese andere Initiative des Nationalparkprogramms, die Naturräume direkt an der Grenze mit unter Schutz gestellt hat.
Blühende Landschaften, also in einem ganz anderen Sinne. Wir haben in dieser Folge viel von den wirtschaftlichen Unterschieden und von Gemeinsamkeiten gehört. Unterschiede bei den Löhnen und Gehältern gibt es bis heute. Im Osten verdienen die Menschen im Schnitt immer noch etwa 20% weniger. Unterschiedlich war auch die wirtschaftliche Entwicklung auf beiden Seiten nach der Grenzöffnung. Gleich ist die Natur, die Landschaft, die ist überall großartig. Und die Menschen in Ost und West sind jetzt durch das Grüne Band verbunden und nicht mehr getrennt.
Zum Abschluss dieser Folge treffen wir Ute Walter auf dem Berg neben Heldra, dem Heldrastein, mit Blick über das einst getrennte Tal.
Die frühere Schulleiterin ist Mitglied in dem Verein, der sich um den Heldrastein kümmert. Der war für Menschen aus Ost und West viele Jahre nicht erreichbar. Auf dem Felsen hatte die Staatssicherheit der DDR einen Antennenturm gebaut um damit tief in den Westen hinein zum Beispiel den Funk abzuhören.
Es ist eine Normalität geworden, von der wir aber dankbar sein müssten eigentlich Jahr für Jahr, dass diese Normalität jetzt so ist, dass eben ein Bundesland neben dem anderen existiert. Die Historie muss bewusst sein, ja, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man dieses Bundesländer nebeneinander leben auch pflegt, indem man sich eben kennenlernt. Denn natürlich sind die Mentalitäten und die Historien sind ja noch anders. Es ist ja nicht so, dass in 30 Jahren alles sich so angenähert hat, sowohl von Haltungen, von Lebensstilen. Wir sehen das ja im Moment in der politischen Situation. Da ist sicher einiges, was man einfach auch verstehen muss aus der Geschichte nach der Wende. Was ich sehr beachtenswert finde, ist, wie eine ganze Bevölkerung von vielen Millionen Menschen sich umorientieren mussten. Sie mussten weiterleben, sie mussten arbeiten, sie mussten sich in Hauruck-Situation einem neuen System anpassen. Und diese Flexibilität haben ja viele bewundernswert geschafft.
Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Das ist tatsächlich die gerade angesprochene Flexibilität. Das Foto zeigt den Tag der Grenzöffnung, ich glaube es war der 11. März 1990 zwischen Heldra und Wendehausen. Hier siehst du den jungen Matthias im Gespräch mit dem Reporter der damaligen Werra-Rundschau. Und in der Tat ist es so, dass für mich diese Neugier an Medien und diese Neugier an Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, die hat mich in den ganzen Jahren bis hierher begleitet. Also die Gründung der ersten Radiosender im Osten durfte ich dabei sein und jetzt eben tatsächlich Journalismus für den mitteldeutschen Raum gestalten. Das finde ich eine spannende Brücke.
Ich frage mich ja immer noch, ob wir uns begegnet sind. Also im Frühjahr 1990 war ich als junger Reporter für Radio FFN, Privatsender in Niedersachsen, da unterwegs und habe über diese Dörfer berichtet. Also es war ja für uns tatsächlich eine neue Welt, die sich da auftat. Dieses Sperrgebiet, dieses Grenzgebiet, das kannten wir ja nicht mal. Also selbst wenn wir nach Osten durften, kamen wir da nicht rein. Mich hat diese Neugier auf diese neue Welt ja auch nie losgelassen. Und was ich bis heute mich frage, ist, wo ist das eigentlich alles geblieben, diese Euphorie? Und was ist vielleicht doch auch nach 35 Jahren immer noch nicht ausgesprochen und bewältigt? In der nächsten Folge schauen wir ja nochmal tiefer rein in die Fragen, wer ist eigentlich zum Täter und zum Opfer geworden in diesem Sperrgebiet? Und mein Gefühl ist, da ist bis heute einiges noch nicht ganz bewältigt.
Und in Teilen schwer erträglich zu hören.
Das war Folge 3 von Wendehausen, Heimat im Todesstreifen. Weiter geht's mit Folge 4.
Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen, nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.